Folge 3 von Expedition Investment. Welcome back. Mein Name ist Birte.
Und ich bin Martin.
Und heute wollen wir auf unserer Expedition mal rausfinden, wie wir den richtigen Mix für unser Portfolio finden.
Der MSCI World ist der einfachste Index, den ich finden kann, wenn ich in die Industriestaaten und in die großen Unternehmen der Industriestaaten investieren möchte. Das sind immerhin 1600 Unternehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte. Damit macht man nichts falsch.
Danke. Das war Dr. Andreas Beck, der uns in der heutigen Folge einiges zur Frage der perfekten Streuung erzählen wird. Was er hier allerdings gesagt hat, das fasst ganz gut zusammen, was ihr vielleicht aus den ersten zwei Folgen Expedition Investment mitgenommen haben solltet. Erstmal mit einem breit aufgestellten und sicheren Investment beginnen.
Moment, davor gibt es aber doch noch einen wichtigen Schritt, nämlich egal wie viel man hat, erstmal gucken, was man ausgibt und was man einnimmt.
Ah, stimmt.
Und was dann unterm Strich bleibt, darüber haben wir in Folge 1 zum Thema finanzielle Freiheit mit Clemens Schürmann-Fink vom YouTube-Kanal René will Rendite gesprochen. Remember?
Niemand ist zu arm, um reich zu werden.
Du hast völlig recht, klar. Clemens Schürmann-Fink hat uns erzählt, dass es nicht darauf ankommt, wie viel man verdient, sondern eben, wie viel man spart im Leben. Und mit einem Euro am Tag kann man eigentlich schon loslegen mit seinem ersten Investment.
Und in Folge 2 haben wir mit Thomas Kehl von Finanzfluss und Ferhat Öztürk von Xtrackers gesprochen, die uns erklärt haben, welche Indizes man kennen sollte, wenn man in Aktien und ETFs investieren will. Hört doch am besten nochmal in die ersten beiden Folgen rein, falls ihr die verpasst habt.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ich habe auf jeden Fall schon eine Menge gelernt. Trotzdem sind natürlich bei mir auch noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, wenn es weltweit knapp 7000 ETFs gibt, woher soll ich wissen, welche da jetzt genau in mein Portfolio passen? Sollte ich bei ETFs zum Beispiel lieber breit streuen oder mein Geld auch in exotische Branchenindizes stecken? Und wie viele ETFs brauche ich wirklich? Reichen 2 sich ergänzende ETFs oder lieber doch mehr? Ja, Fragen über Fragen.
Keine Sorge, das klären wir. Für die heutige Folge haben wir neben Dr. Andreas Beck auch mit Lisa Osada gesprochen, die ihr bestimmt noch aus Staffel 1 von Expedition Investment kennt.
Oder vom Finanzblog Aktiengramm.
Oder aus verschiedenen YouTube-Videos.
Oder vielleicht habt ihr ja auch ihr Buch Aktien Life Balance gelesen.
Generell muss man erst einmal festhalten, dass es das perfekte Musterportfolio wahrscheinlich gar nicht unbedingt gibt, da man auch immer die individuellen Umstände des Anfängers berücksichtigen muss.
Trotz dieser berechtigten Einschränkungen hat sie uns aber verraten, wie ein Musterportfolio für Anfänger und Fortgeschrittene aussehen könnte.
Und Wissenschaftler und Portfolio-Manager Dr. Andreas Beck, den ihr eben am Anfang gehört habt, der erklärt uns unter anderem, von welchen Branchen oder Aktien man lieber die Finger lassen sollte und auch ganz wichtig, wann das beste Timing fürs Investieren ist.
Alles klar. Birte, geht's los?
Geht los, Martin. Expedition Investment, Folge 3 oder die Frage, wie viel Streuung muss sein? Schritt für Schritt zum perfekten ETF-Mix.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, that if you buy things for far below what they're worth and you buy a group of them, you basically don't lose money.
Ich liebe ja berühmte Zitate. Das war gerade Warren Buffett. Buffett, ganz wichtig, mit Doppel-F und Doppel-T. Wird oft falsch geschrieben, etwa mit nur einem T.
Oh ja, Klassiker.
Also, wenn sich jemand mit Investieren auskennt, dann wohl dieser Mann. Laut Forbes Magazine besitzt er Aktien im Wert von 130 Milliarden Dollar.
Man nennt den 95-Jährigen auch das Orakel aus Omaha, weil er sehr oft in seinem Leben den richtigen Riecher bei seinen Investments hatte.
Warren Buffett ist vor allem für seine Fähigkeit bekannt, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren. Seine Strategie des sogenannten Value Investing konzentriert sich auf den Kauf von Aktien zu einem Preis, der unter ihrem Wert liegt.
Ein großer Teil von Buffetts Erfolg ist übrigens darauf zurückzuführen, dass er Gewinne nicht ausschüttet, sondern reinvestiert hat, um weiter zu wachsen und zu expandieren. Zum Beispiel wurde das Textilunternehmen Berkshire Hathaway von Buffett in ein Investment- und Holdingunternehmen umgewandelt. Unter seiner Führung hat Berkshire Hathaway zahlreiche andere Unternehmen ganz oder teilweise erworben, darunter Geico und Dairy Queen. Außerdem ist Buffett bekannt für seine langfristige Anlagestrategie. Er kauft Unternehmen und hält sie oft über viele Jahre hinweg, was ihm erlaubt, von den langfristigen Gewinnen und dem Wachstum der Unternehmen zu profitieren.
Ganz interessant vielleicht, ich habe gelesen, dass er trotz seines Reichtums ein sehr genügsamer Mann sein soll, der angeblich nach seinem Tod 99% seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden will.
Okay, kurz mal nachgerechnet, 1% von 130 Milliarden, da bleiben immer noch 1,3 Milliarden US-Dollar, Wahnsinn.
Ja, ich bin auch sehr genügsam. Ich glaube, das wird für mich gerade so reichen.
Ja, nee, ist klar.
Ob der Satz, niemand ist zu arm, um reich zu werden, eigentlich auch andersrum funktioniert? Also niemand ist zu reich, um arm zu werden?
Stichwort Lifestyle Inflation. Wie uns Clemens Schürmann-Fink vom Kanal René will Rendite bereits in der ersten Folge erklärt hat. Habe ich mehr Geld, ist die Versuchung auch sehr groß, mehr auszugeben. Und wer ganz extrem über seine Verhältnisse lebt, kann auch ganz schnell wieder in der Realität ankommen. So wie der Fußballer George Best, der in den 70ern bei Manchester United spielte. Kennst du sein berühmtestes Zitat?
Als ehemaliger Sportreporter natürlich. Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Das hat er gesagt.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Oder Boris Becker. Der frühere Tennisstar wurde 2017 von einem Gericht in London für zahlungsunfähig erklärt. Seine Schulden wurden vom damaligen Konkursgericht auf bis zu 50 Millionen Pfund, also knapp 59 Millionen Euro, geschätzt.
Nein, ich sage ja auch ganz klar in diesem Boot, dass ich stolz Deutscher zu bin.
Wie es gar nicht erst dazu kommt, dass man sein Vermögen verprasst, erfahrt ihr übrigens in einer der kommenden Folgen von Expedition Investment. Da gehen wir in der Frage nach, wie sich der Traum von der Million vielleicht wirklich verwirklichen lässt. Und ganz wichtig, wie man sein Vermögen dann auch behält und vergrößert.
Okay, aber wir gehen mal zurück in die Gegenwart. Den meisten unserer ZuhörerInnen geht es wahrscheinlich ja so wie mir bis vor kurzem. Die stehen mit ihren Investments noch relativ am Anfang und haben gehört, ich sollte für später vorsorgen. Okay, Aktien oder ETF-Sparplan, gute Sache, könnte ich ja mal machen.
Wenn ich einen Sparplan mache, dann habe ich den Vorteil, dass ich ja über viele Jahre vorhabe einzuzahlen. Das heißt, am Anfang habe ich 99,9% des Geldes noch gar nicht investiert. Und da kann ich erstmal mit einem ETF üben. Und wenn ich dann gesehen habe, wie es mir damit geht, zum Beispiel wenn er stark schwankt in der Krise, dann kann ich mich langfristig auf eine Strategie einpendeln, die dann auch komplexer sein kann.
Das war gerade wieder Dr. Andreas Beck. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat 2013 über ihn geschrieben, ein kreativer Querdenker mit mathematischer Expertise, dessen Risikobewertungen sich in der Finanzkrise als solide erwiesen haben.
Ja, und für unsere Expedition Investment wollen wir von dem erfahrenen Portfolio-Manager zunächst einmal wissen, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man Skepsis oder gar Angst hat zu investieren.
So findet man dann auch heraus, wie man sich verhält, wenn das Portfolio vielleicht doch mal zwischendurch in die roten Zahlen rutscht. Also wie risikoaffin man ist, ob es einem zum Beispiel schlaflose Nächte bereitet, wenn man zwischenzeitlich oder auch mal etwas länger Geld verliert.
Wie es sich anfühlt, Geld am Kapitalmarkt zu verlieren, das ist wohl für jeden anders und das muss man wahrscheinlich erst einmal erlebt haben. Erst dann weiß man, wie es einem damit geht. Bei mir ist es auch so. Im Idealfall erlebe ich meine erste Krise am Finanzmarkt, bevor ich richtig viel investiert habe. Denn wie wir bei Expedition Investment ja bereits gelernt haben, Krisen sind in der Finanzwelt völlig normal. Man kann sich darauf verlassen, dass die nächste kommt. Aber auch, dass sie wieder verschwindet.
Wir brauchen das Geld zum Einkaufen.
Räum hier ein bisschen auf. Okay? Du räumst hier ein bisschen auf, ich gehe Döner essen.
Es ist genauso normal, dass die Welt nicht untergeht. Und irgendwann wird es auch wieder bergauf gehen. Aber genau aus diesem Grund, dass Krisen nun mal dazugehören, sollte man sich vorher darüber sehr klar sein, wie lang der eigene Anlagehorizont ist. Also wie schnell ich wieder an mein Geld ran muss. Ob ich das Geld zum Beispiel erst später für den möglicherweise vorgezogenen Ruhestand brauche, für ein Sabbatical oder eine Weltreise zwischendurch oder vielleicht schon in ein paar Jahren für eine nur etwas teurere Anschaffung. Das habt ihr von dieser USADA ja schon am Anfang gehört. Das ist gerade bei Investments sehr wichtig, bei denen Aktien mit im Spiel sind.
Und darüber hat Thomas Kehl auch schon in Folge 2 gesprochen. Mindestens 10 Jahre sollten es beim Aktien-ETF schon sein.
Genau. Denn je länger ich Zeit habe, desto besser kann ich mögliche Einbrüche am Aktienmarkt ausgleichen. Denn wie oft auch im Privatleben sind Krisen meistens nur eine Momentaufnahme.
Der DAX 40, ein schönes Beispiel für einen Index, weil ich glaube, er ist 1987 gestartet mit 1000 Punkten. Jetzt steht er bei 16.000 Punkten. Und insofern eine tolle Erfolgsgeschichte. Und wenn man sich einmal widerspiegelt, wie viele schlimme Krisen die deutsche Wirtschaft in der Zwischenzeit hatte, wie DAX-Schwergewichte unter die Räder gekommen sind in dieser Zeit und trotzdem hat sich der Index so gut performt, dann kann man daraus etwas lernen, wie der Markt insgesamt funktioniert.
Okay, über die bekanntesten Indizes, also DAX 40, MSCI World oder S&P 500, haben wir ja bereits in Folge 2 gesprochen. Jetzt will ich aber wissen, wie ich mein Portfolio zusammensetzen sollte, damit ich auch eine gewisse, naja, sagen wir mal, Rendite einfahre. Das kann oder sollte ich ja vielleicht auch so gestalten, dass ich in verschiedene ETFs oder verschiedene Branchen investiere. Da ist ja vielleicht eine Strategie, dass ich schaue, welche Unternehmen seit jeher besonders erfolgreich sind und investiere über ETFs in die. Oder nicht, Birte?
Du meinst Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Nvidia?
Zum Beispiel.
Die sind zum Beispiel alle im Nasdaq gelistet, aber...
Ja, der Nasdaq, das ist halt im Moment die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hat alles outperformed, amerikanische Technologiewerte. Es ist nicht zu vergleichen mit der Internetblase, die wir ja auch schon mal hatten, weil die Unternehmen, die im Nasdaq dominant sind, tatsächlich auch sehr viel Geld verdienen. Aber trotzdem, wenn man also Spaß daran hat, sehr teure Aktien zu kaufen, dann findet man die vor allem in diesem Index.
Okay, das ergibt natürlich Sinn. Hohe Nachfrage, hoher Preis, aber vielleicht einmal zu meinem Überblick oder zur Orientierung. Gibt es Branchen, von denen ich als Anfänger generell lieber die Finger lassen sollte?
Alles, was in Mode ist, ist wahrscheinlich im Moment zu teuer. Das ist so eine Grundregel. Leider ist das, was in Mode ist, auch gerade schick und darüber liest man gerade und da wird man darauf hingewiesen und dann sieht man es und dann schaut es natürlich auch glitzernd aus. Aber das ist eigentlich so das Problem. Alles, was in Mode ist, das ist in der Regel erstmal mit Vorsicht zu genießen.
Also immer schön vorsichtig bleiben, wenn irgendjemand zu sehr ins Schwärmen gerät.
Baby, diese Apfelkuchen, köstlich, köstlich.
Jetzt aber erstmal ein kleiner Break mit kurzen Infos zu Morgenfund und X-Trackers, den beiden Sponsoren der Expedition Investment. Denn den beiden Sponsoren wirst du oft begegnen, wenn du das hier Gelernte direkt in die Tat umsetzen möchtest. Leg deine finanzielle Zukunft in gute Hände. Deine eigenen. Und damit du immer informiert bist, stellt X-Trackers bei DWS, der größte deutsche ETF- und ETC-Anbieter, dir den ETF-Buddy an deine Seite. Mit dem Newsletter kannst du jeden Monat dein ETF-Wissen erweitern und erfährst viel zu Trends, Märkten und Anlagethemen. Den Link für die Newsletter-Anmeldung haben wir dir in die Shownotes gepackt. Übrigens kannst du X-Trackers ETFs direkt kostengünstig bei Morgenfund erwerben, einer digitalen Plattform für deine Fonds- und ETF-Investments. Und auch hier lassen wir dich nicht allein. Jasmin, die Anlageexpertin von Morgenfund, beantwortet deine Fragen rund ums Thema Geldanlage. Und sie ist kein Bot, sondern aus Fleisch und Blut. Also, los geht's. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's weiter mit viel Finanzwissen im Podcast. Wenn du dich übrigens für einen ETF entscheidest, der einen breit gestreuten Index nachbildet, kannst du allerdings auch davon ausgehen, dass Tech-Titel darin vertreten sind. Dann vielleicht nicht mit einer so hohen Gewichtung wie in spezielleren Produkten, aber du kannst dann trotzdem von deren Entwicklung profitieren.
Wenn ich für Aktienprodukte eher risikoaffiner sein muss, was gibt's denn da sonst noch für Produkte?
Da komme ich dann gern nochmal auf Dr. Andreas Beck zurück, der uns erzählt hat, dass auf dem Finanzmarkt neben Aktien auch noch Anleihen ein wichtiges Produkt sind.
Okay, von Anleihen habe ich jetzt nicht so richtig Ahnung. Was ist da jetzt der Unterschied?
Also mit Aktien erwirbst du einen Anteil an demjenigen Unternehmen. Mit Anleihen wirst du nicht Miteigentümer, sondern verleihst das Geld quasi nur. Und dafür erhältst du dann Zinsen. Im Fall von Firmen handelt es sich dann um Unternehmensanleihen. Doch auch Staaten fragen Fremdkapital nach. Das nennt sich dann Staatsanleihen.
Okay, wenn das die beiden wichtigsten Produkte sind, dann ist doch jetzt die große Preisfrage, wie groß sollte der Anteil von Aktienprodukten in meinem Portfolio sein?
Da wären wir dann auch wieder bei der schon erwähnten Risikoaffinität.
Alles klar, dann lass uns doch mal der Preisfrage ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Wie sollte ich als Neuling mein Portfolio zusammensetzen? Ich könnte mich ja an Warren Buffett orientieren. 90% in Aktien-ETFs, 10% in Anleihen-ETFs. Und in ein paar Jahren bin ich im Idealfall Milliardär. Hey!
Come on, man! That's too easy!
Klingt verlockend, aber für einen Hobby-Investor wie dich ist das wahrscheinlich viel zu spekulativ. Selbst wenn du in ETFs und nicht direkt in die Einzelaktien investierst. Denn wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Aktienmärkte auch sehr stark schwanken können. Die meisten Anleger wollen ja wahrscheinlich nicht ganz so viel Risiko und eher etwas mehr Sicherheit.
Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also ist dein Rat, dass ich weniger in Aktien und mehr in Anleihen investiere?
Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Eine Standardaufteilung ist zum Beispiel 60% in Aktienprodukte und 40% in Anleihen. Und dann musst du natürlich noch entscheiden, in wie viele Produkte du jeweils investieren möchtest.
Okay, ob ich also jeweils nur ein Aktien- so wie Anleihen-ETF kaufe oder ob ich ein paar kaufe.
Genau. Wobei auch hier wieder gilt, besser überhaupt erstmal in ein Produkt investieren als gar nicht, bevor man sich nachher zu viel Gedanken darüber macht und es dann halt sein lässt.
Do it! Just do it!
Da waren sich auch Dr. Andreas Beck und viele weitere ExpertInnen, mit denen wir für die zweite Staffel von Expedition Investment gesprochen haben, einig. Ein ETF-Sparplan, am besten breit gestreut, ist schon mal ein guter Anfang.
Okay. Das ist der Anfang, darauf kann ich ja dann Schritt für Schritt aufbauen, wenn ich dann auch ausgetestet habe, wie sich so ein Investment generell für mich erstmal anfühlt.
Exakt. Und der nächste Schritt könnte dann zum Beispiel die Core-Satellite-Strategie sein.
Ja, Core-Satellite, muss ich ganz ehrlich sagen, klingt für mich immer so ein bisschen nach NASA und Weltraum oder so ähnlich.
Ja, das stimmt. Core steht für Kern, also dafür, was dein Investmentportfolio im Zentrum abbildet. Das gibt deinem Portfolio Stabilität. Und Satellite, Surprise, steht für Satellit. Also das, was einen kleineren Teil am Rande deiner Investmentstrategie ausmacht. Aber dann auch vielleicht für hohe Renditechancen sorgen kann oder sorgen soll. Entsprechend sollte die Gewichtung im Core-Bereich deutlich größer sein, um eben Stabilität zu haben. Und zum Beispiel dann insgesamt 80% zu 20% betragen.
Wenn ich mir mein Portfolio-ETF, die Anleihenseite anschaue, breit gestreut heißt halt Unternehmens- und Staatsanleihen im Euroraum. Aber wenn ich das gut abgedeckt habe, dann kann ich eben zum Beispiel noch Schwellenländeranleihen beimischen. Die liefern dann einen großen Mehrwert in so einem Portfolio aus einer Gesamtperspektive, wären aber als Einzelinvestment viel zu riskant. Und so hat sich das dann etabliert, dass man eben Core-Investments hat, die immer so den Basisbaustein sind und Satelliten, die man beimischt zur Portfoliooptimierung. Und wenn es dann zu Marktänderungen kommt, tendenziell auch die Satelliten anpasst und die Core-Bausteine sollten einfach eigentlich von vornherein so gewählt sein, dass man sie auch dauerhaft nicht anfassen muss.
Ein Beispiel für Satelliten sind etwa Gold oder Kryptowährungen,
ja.
Also Bitcoins, Ethereum und so. Aber dazu sprechen wir nochmal genauer in einer der kommenden Folgen von Expedition Investment. Oder Themen-ETFs, dazu gibt es bereits in der kommenden Folge mehr Infos.
Ja, wir haben ja schon am Anfang gehört, dass es ein bisschen schwierig ist, aber gibt es eigentlich auch so etwas wie das perfekte Portfolio? Also vielleicht einen Tipp von einem Profi und dann baue ich das für mich einfach ja ungefähr genauso nach. Also das wollten wir natürlich von Börsenexpertin Lisa Osada wissen, vielleicht mit meinem Gedanken, vielleicht passt das ja auch für mich. Also Lisa, wie sieht eigentlich dein persönliches Musterportfolio aus?
Mein persönliches Musterportfolio weicht in einem entscheidenden Punkt schon etwas von der allgemeinen Empfehlung ab. Also das liegt vor allem daran, dass ich mich gerne mit der Börse und auch den einzelnen Aktien beschäftige und entsprechend auch viel Zeit in die Geldanlage insgesamt investiere. Meine eigene Strategie könnte man am ehesten als Core-Satellite-Strategie bezeichnen. Also den Core, den Kern des Portfolios, bildet dabei ebenfalls ein einziger weltweit gestreuter Aktien-ETF. Und zusätzlich investiere ich aber auch noch in eine größere Zahl einzelner Unternehmen. Und diese einzelnen Aktien kann man entsprechend als Satelliten bezeichnen, die sozusagen um den Kern herum aufgebaut werden. Was man bei dieser Vorgehensweise auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass die Analyse und auch das Beobachten der einzelnen Aktien einiges an Zeit und vor allem auch Lust an dem Thema benötigen. Also, dass ich diesen Ansatz jetzt nicht pauschal für jede Person empfehlen würde.
Okay, schade. Also sie hatte uns ja schon gesagt, dass es individuell ist, aber ich dachte, ich mache es jetzt einfach genauso wie Lisa und dann bin ich schon mal auf einem sehr guten Weg. Für mich als relativ Neuling in der Finanzbranche würde das aber wahrscheinlich auch wenig Sinn machen, weil ich ja noch gar nicht das Fachwissen wie Lisa angehäuft habe.
Gilt ja eigentlich für jedes neue Hobby oder jedes neue Interesse. Erstmal mit einem Einsteigermodell anfangen, bevor man vielleicht irgendwann auf das Profi-Equipment umsteigt.
Ja, mein Bruder hat mal ganz anders gemacht.
Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping.
Also generell muss man erst einmal festhalten, dass es das perfekte Musterportfolio wahrscheinlich gar nicht unbedingt gibt, da man auch immer die individuellen Umstände des Anfängers berücksichtigen muss. Dazu zählen zum Beispiel Faktoren wie der eigene Anlagehorizont, also wie lange plane ich denn mein Geld anzulegen und auch noch andere Faktoren. Trotzdem würde ich ganz generell sagen, dass man mit einem Investment in ein oder zwei weltweit gestreute ETFs absolut nichts falsch machen kann.
Also das Investieren in weit gestreute ETFs, das habe ich ja nun jetzt wirklich ganz, ganz oft schon gehört. Ich wollte das aber jetzt von Lisa einmal ganz konkret wissen. Ich habe 1000 Euro und will die in ETFs investieren. Was, Lisa, wäre deine Empfehlung?
Es bietet sich dann zum Beispiel an, die kompletten 1.000 Euro in einen einzigen ETF, wie zum Beispiel einen FTSE All World oder einen MSCI ACWI ETF zu investieren. ACWI steht da für All Countries World Index und wie der Name schon sagt, ist er dann sehr breit aufgestellt. Und die beiden Beispiele oder ETFs enthalten jeweils mehrere tausende Aktien aus der ganzen Welt, sodass man sein Geld wirklich breit gestreut anlegt und weniger von Risiken einzelner Länder oder Branchen oder sogar einzelnen enthaltenen Aktien betroffen ist, auch wenn mal bei einem Wert was schlechter läuft. Und statt nur in einen ETF zu investieren, ist eine andere beliebte Alternative, das Geld auf einen MSCI World, also für die Industrieländer wie zum Beispiel USA oder auch Deutschland mit geringerer Gewichtung, und einen MSCI Emerging Markets ETF für die Entwicklungsländer wie zum Beispiel China und Indien aufzuteilen. Auf diesem Weg hat man dann auch die gesamte Weltwirtschaft im eigenen Depot.
Ja, und wenn ich das jetzt noch etwas spezieller haben möchte?
Da kann man die Gewichtung der beiden Regionen etwas individueller anpassen. Die genannten ETFs sind in der Regel auch bei verschiedenen Anbietern möglich. Also man kann die zum Beispiel kaufen vom Anbieter iShares oder auch Xtrackers. Und das geht auch sehr einfach heutzutage bei dem Broker, der dann zum Beispiel einen Sparplan anbietet oder auch einen Einzelkauf und oft auch mit sehr geringen oder sogar gar keinen Gebühren.
Das wäre jetzt nur eine von mehreren Strategien, die möglich sind.
Ja, und deshalb haben wir Lisa einmal darum gebeten, die bekanntesten Strategien auch vielleicht einmal zu erklären. Zum Beispiel die 70-30-Strategie.
Wenn man online etwas von der 70-30-Strategie liest, dann ist damit häufig die Aufteilung zwischen den beiden ETFs, MSCI World und MSCI Emerging Markets gemeint, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und 70% des Kapitals werden dann in den MSCI World investiert und 30% in den MSCI Emerging Markets, um die Weltwirtschaft abzubilden. Es gibt aber natürlich auch die 70-30-Strategie, die sich nicht auf das Verhältnis der einzelnen ETFs stützt, sondern auf das Verhältnis von einzelnen Aktien zu ETFs.
Oder die vorhin schon erwähnte 60-40-Strategie, die man auch genau andersherum auslegen kann.
Eine 60-40 Anleihen-ETF-Strategie beschreibt eine Vorgehensweise, bei der 60% des Geldes in Anleihen und 40% in Aktien-ETFs investiert werden. Und die Gewichtung ist in der Regel auch hier nicht festgelegt. Und ich kenne auch einige Fälle, bei denen der Aktienanteil dann zum Beispiel 60% und der Anleihenanteil mit 40% gewichtet ist. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich selbst kein Fan der Strategie bin und auch generell eher keine Anleihen in meinem Depot habe. Trotzdem hat die Strategie natürlich eine Daseinsberechtigung, insbesondere für Personen, die mehr Ruhe im Depot haben wollen, also sicher gehen wollen, dass der Depotwert weniger stark schwankt, dann macht die Strategie durchaus Sinn oder kann sinnvoll sein. Auch für jemand, der sein Geld vielleicht nicht für die nächsten 10 oder 15 Jahre oder sogar unbegrenzt lange investieren möchte, kann die Strategie interessant sein.
Und da ist sie wieder, die Risikoaffinität.
Aber warte mal, ich habe noch von einer anderen Strategie gehört, Multi-Asset-Strategie. Was ist das denn genau?
Einen Multi-Asset-Ansatz finde ich recht spannend, da er tendenziell eine größere Diversifikation, also Streuung, bieten kann als ein weltweit gestreuter reiner Aktien-ETF. Multi-Asset bedeutet in dem Fall, dass der ETF gleichzeitig in verschiedene Anlageklassen investiert. Also je nach ETF kommen hier zu den Aktien zum Beispiel auch Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle dazu. Der Nachteil ist aber, dass die Multi-Asset-ETFs oftmals etwas teurer sind als die reinen Aktien-ETFs, also jährlich einfach eine höhere Gebühr dafür anfällt, die dann von der Rendite sozusagen abgezogen wird. Und darüber hinaus haben Aktien langfristig nicht nur besser abgeschnitten als Anleihen, sondern auch als Rohstoffe und Edelmetalle, weshalb auch dieser Ansatz eher etwas für diejenigen ist, denen eine möglichst breite Diversifikation und weniger Kursschwankungen wichtig sind. Auch wenn ich den Ansatz interessant finde, bleibe ich selbst doch lieber bei den Aktien und kaufe mir bei Interesse gezielt Edelmetalle oder Rohstoffe ins Depot dazu.
Ein speziellen Tipp hat Lisa bei dieser Strategie auch parat.
Was man an dieser Stelle auch nicht vergessen sollte, ist, dass man bei einem Investment zum Beispiel in einen weltweit gestreuten All Countries World Index automatisch auch einen Teil seines Kapitals in Unternehmen investiert, die Rohstoffe wie zum Beispiel Eisen oder Kupfer oder auch Edelmetalle wie Gold und Silber abbauen. Indirekt ist man hier also auch an der Entwicklung anderer Anlageklassen beteiligt.
Ja, was mir vorhin auch wieder ganz gut gefiel, Dr. Andreas Beck, der sprach davon, dass man die Core-Bausteine so wählen sollte, dass man sie nicht dauernd anfassen muss. Genau, also dauernd anfassen bei so einem Portfolio haben wir auch schon gehört. Schön auch mal Geduld und ruhig lassen. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der permanent irgendwie auf Aktien gucken möchte und so andauernd seine Strategie ändern will.
Das ist auch völlig normal. Studien zeigen, dass sich die meisten deutschen AnlegerInnen im Schnitt nur alle 3 Jahre um ihr Portfolio kümmern. Entscheidend ist hier die Typfrage. Wie intensiv möchte ich mich überhaupt mit meiner Anlagestrategie auseinandersetzen?
Ja, und hinzu kommt, vielen AnlegerInnen ist es ja auch wichtig, in welche Unternehmen sie investieren. Was ist denn, wenn ich ein rein grünes Portfolio haben möchte? Also ausschließlich in Unternehmen investieren möchte, die etwa für Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen.
Wenn dir Nachhaltigkeit wichtig ist, könntest du zum Beispiel darauf achten, ob der Fonds oder der ETF als nachhaltig klassifiziert ist. Darüber haben wir auch schon kurz in Folge 2 gesprochen. Vorsichtig sollte man allerdings sein, wenn nur in ganz bestimmte nachhaltige Firmen investiert wird, wie auch Dr. Andreas Beck betont.
Ich kann natürlich jetzt nur in Solarfirmen investieren, aber das ist jetzt kein Investment mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr breit gestreut und ist in dem Sinne überhaupt nicht empfehlenswert, das als Basisanlage zu machen für einen Sparplan oder so etwas. Klar, ein Brancheninvestment kann ich immer machen, dann kann ich mir ein einzelnes Unternehmen aussuchen oder eine einzelne Branche, die ich persönlich jetzt für besonders werthaltig halte für die Zukunft der Menschheit. Aber wenn es darum geht, ein vernünftiges Portfolio aufzustellen, dann muss ich immer breit investiert sein, dann muss ich in alle Branchen gehen oder in möglichst viele Branchen gehen.
Nur in eine bestimmte Branche investieren sind da nämlich wieder
Themen-ETFs.
Als einzige Investments sind die nicht gerade zu empfehlen. Selbst wenn ich in mehrere Themen-ETFs investiere. Das sagt auch Lisa Osada.
Tatsächlich ist das thematische ETF-Portfolio mit 4 ETFs, die jeweils zu 25% gewichtet werden, für mich persönlich eher keine Option. Und das liegt vor allem daran, dass Themen-ETFs häufig die Eigenschaft haben, dass sie kurzfristige Trends oder Hype-Themen abbilden. Der Zeitpunkt, an dem der ETF dann auf den Markt kommt, ist dann häufig bereits der Höhepunkt des Hypes sozusagen und entwickelt sich dann die Jahre nach dem Erscheinen eher schlechter als der gesamte Markt. Darüber hinaus wäre mir persönlich ein Portfolio aus 4 Themen-ETFs nicht breit genug aufgestellt. Also oftmals finden sich in diesen ETFs dann nur 20 oder 30 Aktien aus einer einzigen Branche, was auch zur Folge hat, dass automatisch alle Titel im ETF negativ reagieren, sobald es eine generelle negative Entwicklung für diesen Bereich oder für die ganze Branche gibt. Im Rahmen eines Core-Satellite-Portfolios, bei dem man einen Themen-ETF als einen der vielen Satelliten zum Beispiel ausmacht und die Depotgewichtung vielleicht bei 1-5% insgesamt liegt, ist ein Investment da schon eher denkbar. Das komplette Depot nur aus Themen-ETFs zusammenzustellen und dann auch nur aus 4 verschiedenen, halte ich aber für weniger sinnvoll.
Das wäre jetzt genau meine Strategie eigentlich. Why are we still here?
Just to suffer. Deshalb nochmal, fett gedruckt und unterstrichen, wichtig ist es, erstmal möglichst breit zu investieren und tendenziell viel Zeit mitzubringen. Das haben wir jetzt schon häufiger gehört.
Ja, also einmal muss man Zeit investieren, auf der anderen Seite braucht man aber auch ein gutes Gefühl für Timing. Und da haben wir Dr. Andreas Beck auch nochmal gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zu investieren?
Es gibt ja eigentlich nur 2 Marktphasen. Entweder die Stimmung ist schlecht, dann sind die Aktien billig, dann will man nicht investieren, weil die Stimmung schlecht ist. Oder die Stimmung ist gut, dann sind die Aktien teuer und man will nicht investieren, weil die Aktien eben jetzt teuer sind. Und da ist die Empfehlung, nicht zu investieren, ist das schlimmste Timing. Also irgendwann muss man halt anfangen und je länger man investiert ist, umso mehr sinkt dann das Risiko, dass man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist. Aber nicht zu investieren ist auch Timing.
Okay, Martin, fassen wir mal zusammen. Erstens, ein perfektes Timing gibt es nicht. Hauptsache, man fängt an zu investieren.
Zweitens, ein Musterportfolio für jedermann, auch das gibt es nicht. Hier sind Anlagehorizont, die eigene Risikoaffinität und dann die individuelle Begeisterung für das Thema entscheidend. Also die Frage, wie intensiv will ich mich mit meinem Portfolio beschäftigen und wie oft will ich es eventuell anpassen?
Drittens, Themen-ETFs sind keine Investition für eine stabile Basisanlage, sondern wenn dann als Ergänzung in der Portfoliostrategie einzusetzen. Das gilt auch für Investments wie Krypto und Gold.
Ach so, und in wie viele Produkte sollte ich eigentlich investieren?
Im Laufe der Zeit auf jeden Fall in mehr als 1. Der Rest ist da ein bisschen Geschmackssache. Als ein ganz guter Richtwert werden 3-5 empfohlen. Der Großteil sollte dann aber auf jeden Fall breit diversifiziert sein. Und wenn man der Typ dafür ist, dann kann man sich auch mal anschauen, ob nicht auch etwas speziellere Produkte zumindest für einen kleinen Teil des Investments interessant sein könnten. Aber das muss dann jeder für sich entscheiden.
Zum Thema spezielle Investments. In der Nachbarschaft habe ich kürzlich gehört, dass einer erzählt hat, er würde jetzt in Wasser investieren. Hast du da eine Ahnung? Kannst du mir kurz erklären, wie das geht?
Ja, das zeige ich dir, denn unsere Reise geht noch weiter. Die Expedition Investment führt uns dann nämlich an die Niagara-Wasserfälle.
Hm.
Na, leider nicht. Aber das wäre natürlich eine tolle Recherchereise gewesen. In der nächsten Woche nehmen wir verschiedene Spezial-ETFs unter die Lupe. Wie funktionieren Dividenden-ETFs und was sind Faktor-ETFs? Und wir schauen uns die jetzt schon doch recht häufig erwähnten Themen-ETFs an. Wie kann man in Wasser oder künstliche Intelligenz investieren? Und wir stellen die spannendsten Zukunftsthemen und Megatrends vor und zeigen auf, welche Anlagemöglichkeiten es dafür gibt.
Ja, okay, alles klar. Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Idee: Jerrit Schmidtke. Host: Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Redaktion: David Siems. Schnitt und Produktion: Yannick Fleming und Yoshimi Sarabia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und gar keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram.